Radio Rebel Podcast. Das Drama um Whitney Houston. Aus Anlass ihres 60. Geburtstags. Thema und Überschrift: Die tragische Geschichte einer grandiosen Sängerin, die ihre Stimme und ihr Leben ruinierte.
Is it alcohol? Is it marijuana? Is it cocaine? Is it pills?
It has been. At times.
All?
At times.
Die Interviewerin fragte, ob sie Drogen genommen habe. Alkohol, Marihuana, Kokain, Pillen. Und Whitney Houston antwortet, ein wenig davon, manchmal. Alles? Fragt die Interviewerin. Die Antwort, manchmal. Dass sie Drogen, vor allem Kokain, nur manchmal genommen habe, wie sie im Interview zögernd zugab, das war eine Verharmlosung, wie sie später herausstellte. Warum ist sie in die Sucht abgerutscht? Warum hat ihr niemand geholfen? Warum hat Whitney Houston ihre Stimme und ihr Leben ruiniert? What have they done to her voice, Ma? Wer oder was hatte diese grandiose Stimme so furchtbar verletzt? Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit der tragischen Geschichte von der Selbstzerstörung einer begnadeten Sängerin, die man The Voice nannte und die Pop-Diva mit der Jahrhundertstimme. Whitney Houston wurde am 9. August 1963 geboren. Sie hätte also in Kürze ihren 60. Geburtstag feiern können, wäre sie nicht am 11. Februar 2012 gestorben. Ihre Assistentin fand sie leblos in der Badewanne im Hotel Beverly Hilton am Vorabend der Verleihung der Grammy Awards 2012 in Beverly Hills, wo man ihr Erscheinen erwartet hatte. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt. Der chronische Missbrauch von Kokain und einer Herzkrankheit sollen zu ihrem Tod beigetragen haben. Whitney Houston wurde 48 Jahre alt. Was war passiert? Warum musste sie so jung sterben? Wer konnte dafür verantwortlich gemacht werden? Nur sie alleine? Nur ihre Suchtabhängigkeit? Gab es Menschen, die eine Mitschuld an ihrem tragischen Tod hatten? Wer weiß es? Zwei Dokumentarfilme von 2017 und 2018 und ein Spielfilm von 2022 beschäftigen sich mit diesen Fragen. Der letztgenannte nur oberflächlich. Jedenfalls kommt der Spielfilm mit dem Titel Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, der seit März 2023 auch im Handel erhältlich ist, zu anderen Schlüssen als die beiden Dokumentarfilme. Der Grund dafür dürfte sein, dass der Spielfilm von Whitney Houstons Familie beauftragt und kontrolliert wurde. Die beiden Dokumentarfilme sehen eine erhebliche Mitschuld an Whitneys Tod bei der Familie, die das Erbe des verstorbenen Weltstars verwaltet und davon erheblich profitiert, nach wie vor. Entsprechend versuchte die Familie, gegen die Autoren der Dokumentarfilme vorzugehen, mit Klagen und mit dem Versuch, die Veröffentlichung der Dokumentationen zu verhindern. Das alles liest sich wie eine Mischung aus Seifenoper und schlechtem Krimi, aber es ist Realität. Auch darum geht es in dieser Stunde, aber vor allem um die Ausnahmesängerin Whitney Houston und um ihre Songs. Im November 1998 erschien ihr viertes Studioalbum My Love Is Your Love, Stars nach Einschätzung vieler Kritiker ihr mutigstes, vielleicht auch ihr bestes Album ist. Mutig, weil sie erstmals den Pop-Mainstream nicht weiter konsequent bediente, sondern sich den damals aktuellen Trends der schwarzen Musik annäherte wie noch nie zuvor. If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. Recht originell arrangiert war das Titelstück des vierten Studioalbums My Love Is Your Love von Whitney Houston aus dem Jahre 1998. Da wurde ein wenig geflirtet mit den Produktionstechniken und mit der Musikauffassung der jungen Hip-Hop-Szene. Und doch blieben die Hörerwartungen des Mainstream-Pop-Publikums stets im Visier. Diesen Spagat haben Whitney Houston und die Produzenten des Albums bei den meisten der 13 Albumsongs gut hinbekommen. Schon immer hatte man sich gewünscht, dass diese Pop-Prinzessin mit ihrer umwerfenden Ausnahmestimme endlich mal in einem etwas anspruchsvolleren musikalischen Umfeld zur Geltung kommen möge. Zu einem Meisterwerk, einem Meilenstein-Album, zu dem Whitney Houstons vokale Fähigkeiten in der Lage gewesen wären, ist es aber nie gekommen. Doch mit diesem Album tat sie zumindest einen Schritt in diese Richtung, die eigenen Möglichkeiten nicht immer unter Wert verkaufen zu müssen. Auf jeden Fall hatte sie mit diesem Album, ihrem bisherigen sehr weißen Hitparaden-Unterhaltungspop, eine dunklere Note, einen Touch moderner schwarzer Musikkultur und eine etwas größere stilistische Offenheit hinzugefügt, was natürlich vor allem an ihrem erlesenen Produzentenstab lag und an den professionellen Songschreibern, die für sie arbeiteten. Denn Whitney Houston war nur in Anführungszeichen Interpretin, Sängerin, aber was für eine. Bis zu diesem Zeitpunkt die herausragende, die alles überragende in der Popwelt jener Jahre. Aber sie war keine Songschreiberin. Vereinzelt hatte sie bei anderen ihrer Alben mal einen Co-Writing-Credit erhalten, weil sie mal eine Textzeile beitrug oder eine kleine Melodiefigur. Aber nicht bei diesem Album. Hier waren absolute Könner am Werk, zum Beispiel Stevie Wonder, Babyface, Wyclef Jean oder Missy Elliott. So produzierte und schrieb die in Hip-Hop-Kreisen hochgeschätzte Missy Elliott den Titel In My Business. Den einzigen Rap des gesamten Albums steuerte in diesem Titel Missy Elliott selbst bei. Hey, this is Whitney and Missy, y'all. Hey, Missy. You believe this girl? Mr. Mina. Missy, Mr. Mina. Don't exist. What is this? Oh, what? Die weibliche Hip-Hop-Ikone Missy Elliott war als Co-Autorin und Produzentin an zwei Songs des vierten Studioalbums von Whitney Houston beteiligt, was ein Statement für die schwarze Community war, die an der Musik von Whitney Houston immer wieder kritisiert hatte, sie sei viel zu sehr an den weißen Massengeschmack angepasst. Aber diesen weißen Pop-Massenmarkt bediente damals keine andere farbige Sängerin mit so viel Power, Können und Charisma wie Whitney Houston. Weltweit wurde sie gefeiert für ihre Gesangsperformance im Song I Will Always Love You, der 1992 im Soundtrack zu Whitney Houstons Kinofilm Bodyguard veröffentlicht wurde. Ursprünglich 1973 geschrieben von Dolly Parton, erschien der Song 1974 auf Dolly Partons Album Jolene und erreichte in der Singlefassung Platz 1 der Country-Charts. Aber was Whitney Houston mit ihrer Interpretation, mit ihrem stimmlichen Ausdruck und mit ihrer atemberaubenden Vokaltechnik machte, das sprengte alle damals denkbaren Dimensionen. Ihre hochgradig beeindruckende Fassung belegte in 16 Ländern Platz 1 der Popcharts, erreichte mehrfach Platin-Status und verhalf der Songschreiberin Dolly Parton zu Tantiemen in allergrößtem Ausmaß. I Will Always Love You ist, nach meiner Meinung, eine der herausragenden Vokalaufnahmen der Popgeschichte. Die Musik ist schierer Pop, natürlich, effektvoll auf Hochglanz poliert, aber eben auch glänzend inszeniert. Doch die musikalische Begleitung ist nichts im Vergleich mit der unfassbar grandiosen stimmlichen Umsetzung von Whitney Houston. Die Textgeschichte von einer nicht erfüllten Liebe und der ebenso schmerzlichen wie sehnsüchtigen Beteuerung, trotz allem, I will always love you. Diese Geschichte erfüllt sie mit Leben im stimmlichen Ausdruck zwischen Verzweiflung, Tapferkeit und tief empfundener Liebe. Und wem da beim Zuhören nicht die Tränen kommen, der kann nur gefühlskalt sein, möchte man mit etwas übertriebener Emphase dieses so überaus emotionsgeladene Lied in Schutz nehmen. Aber man höre sich an, wie Whitney Houston diese Tour der forcierten Gefühle inszeniert, wie sie die Erzählung der Geschichte angeht, sie allmählich entwickelt und zu einer Art Klimax steigert. Sie beginnt leise, mit zartem A cappella-Gesang, ganz allein, unbegleitet, ungeschützt, steht ihre Stimme über einen langen Zeitraum von 8 Takten. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Bis ihre fragile Stimme eingehüllt wird von Streichern und dezenten Keyboards und allmählich von der gesamten, zurückhaltend operierenden Backingband. Und dann wird Whitneys Stimme und ihr emotionaler Ausdruck immer intensiver. Das steigert sich noch nach einer kurzen Tatsetpause, dem darauffolgenden Schlagzeugakzent und der harmonischen Rückung, effektvoll von A-Dur um einen Ganztonschritt nach H-Dur. I wish you love. And I will always love you. I will always love you. Und was sie dann mit ihrer Stimme und mit ihrem Gefühlsausdruck anstellt, das ist fast nicht mehr von dieser Welt, jedenfalls nicht von der bekannten Welt, die eine Sängerin mit ihrer Stimme erzeugen und verzaubern kann. Sie singt einerseits mit einer Klarheit und Strahlkraft, die den Zuhörer emotional überrumpelt, andererseits zeigt sie eine atemberaubende Vokaltechnik, die fast alle Grenzen der Stimmführung hinter sich lässt und überwindet. Sie steigert sich in stimmtechnisch Höchst anspruchsvolle vokale Phrasierungen, Melismen und Tongirlanden, die in ihrer Brillanz und Schönheit kaum fassbar sind und trotz Nähe ihrer Vokalartistik zur Exaltiertheit doch nie manieriert oder technisch steril klingen, sondern echt, authentisch und nur im Dienste der Darstellung einer außergewöhnlichen emotionalen Ausnahmesituation stehen. Und die emotionale Situation dieser Songgeschichte ist außergewöhnlich. Jemandem zu sagen, ich halte dich nicht, obwohl ich dich liebe, ich lass dich ziehen und wünsche dir alles, was du dir erträumst. Und vor allem wünsche ich dir, dass du die Liebe findest, die du suchst. Meine ist dir sicher. I will always love you. Mein Gott, was für ein Kitsch. Nein, was für eine Feier der intensiven Gefühle.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
und dann auch noch dieser Schluss, der nicht wie sonst meist üblich mit großem Finale und Pathos den Höhepunkt hochreißt. Nein, ganz im Gegenteil singt Whitney Houston das letzte You mit Zurückhaltung und Innigkeit, wobei sie ihre Stimme immer höher schraubt, bis sie den Himmel zu berühren scheint. Das ist großer Pop, das ist ganz große Vokalkunst und vielleicht die wichtigste, weil beeindruckendste und begeisterndste Vokalaufnahme ihres Lebens. Und dann wird 2019 diese herrliche, diese kostbare Aufnahme verhunzt zu einem Disco-Dödel-Ding vom US-amerikanischen Remixer namens Hex Hector. Und das auch noch mit der Erlaubnis der Whitney Houston-Erben und wird dann auf dem offiziellen Whitney Houston-YouTube-Kanal hochgeladen. Und so wird erlaubt, dass Whitneys wunderbarer Gesang von sturen Disco-Beats niedergeprügelt wird. Und das nur, um weitere Einnahmen zu generieren, nun bei den Disco-Gängern. Nein, das ist einfach zu gemein. Bitte weg damit. Whitney Houston war mit einer begnadeten Stimme gesegnet. Aber für viele Kritiker hat sie sich von ihrer Familie, ihren Produzenten, ihrer Plattenfirma in die falsche Richtung drängen lassen. Diese Jahrhundertstimme wäre doch in der Lage gewesen, so meinten die Kritiker, in ganz anderen Stilformen, in anspruchsvolleren Musikarrangements brillieren zu können, als in diesem billigen Mainstream-Pop von der Stange, den man ihr zu oft angedient hatte. Mit ihrer Wahnsinnsstimme habe sie zu oft, so schrieb ein Kritiker, bloß flachsten Pappkarton-Pop interpretiert. Und tatsächlich könne sie doch so viel mehr. Aber ihr Umfeld sah in ihr eine Hitmaschine, die am Laufen gehalten werden musste. Und aus dieser rotierenden Maschine kam sie nicht mehr raus, bis es an allen Ecken und Enden knirschte und sie, das entscheidende Rad im Getriebe, freidrehte im Drogenkarussell. Was wohlmeinende Kritiker sich vom Stimmwunder Whitney Houston erhofft hatten, das deutete sie 1982 als 19-Jährige an, als sie vom US-amerikanischen Fusion-Bassisten und Produzenten Bill Laswell für das Albumprojekt One Down seiner damaligen Jazz-Funk-Avantgarde-Band Material engagiert wurde, an dem auch Nona Hendrix und Nile Rodgers beteiligt waren. Sie sang die Liedstimme bei der Aufnahme der Jazzballade Memories, die ein gewisser Hugh Hopper geschrieben hatte, der mit Robert Wyatt und David Allen der britischen Jazz-Rock-Gruppe Soft Machine angehört hatte. Der Clou dieser Aufnahme Memories war, dass die junge Whitney Houston sich die Leadfunktion mit dem Saxophon des legendären Free-Jazz-Meisters Archie Shepp teilte. Über diese Aufnahme schrieb der Kritiker Jens Balzer in seinem Nachruf auf Whitney Houston, Zitat, ein herzzerreißender Song, in dem die noch jugendlich naiv wirkende Wärme der Houstonschen Stimme und die altersweise Rauheit des Jazz-Saxophons sich in unvergesslicher Weise umarmen. Vielleicht das schönste Stück, das Houston jemals aufgenommen hat.
Memories, things like the way they knew us all.
Eine einmalige Aufnahme. Whitney Houstons Stimme 1982, umgeben vom Saxophon des Free-Jazz-Virtuosen Archie Shepp und der experimentierfreudigen Fusion-Band Material. Nein, das war es nicht, was sich die Eltern von Whitney Houston für ihre 19-jährige hochtalentierte Tochter vorgestellt hatten. Ihre Mutter, Emily Sissy Houston, war selbst eine anerkannte Gospel- und Soul-Sängerin, war Mitglied der schwarzen Girl-Group Sweet Inspirations, die 1967-68 ein paar kleinere Hits hatte und bei Plattenaufnahmen von Elvis Presley, Aretha Franklin und Dusty Springfield als Background-Sängerinnen in Erscheinung trat. I need your sweet. Ab 1970 versuchte Sissy Houston, eine Solo-Karriere zu starten, was aber nicht gelang. Was sie nicht schaffte, das erhoffte sie sich von ihrer Tochter Whitney, die von ihr gesanglich geschult und als Performerin ausgebildet wurde. Natürlich wollte weder die Mutter Sissy Houston noch der Vater John Russell Houston, dass die Tochter Whitney ihr kostbares Talent an Jazz- oder Avantgarde-Musik verschwenden würde. Die Eltern waren sich bewusst, dass sie mit dem Goldkehlchen Whitney eine Goldader in der Familie hatten, was sich ja auch bewahrheiten sollte. Was Whitney selbst wollte, das schien sie selbst noch nicht so recht zu wissen. Erfolg war für die junge Frau natürlich höchst reizvoll. So überließ sie die Planung ihrer Karriere zunächst gänzlich den Eltern und dem Plattenmogul Clive Davis, Gründer von Arista Records, der ihr Talent sofort erkannte und Whitney früh unter Vertrag nahm. Was den Eltern und dem Plattenboss überhaupt nicht gefiel, war die enge Bindung von Whitney an ihre Jugendfreundin und spätere Assistentin Robin Crawford, weil man an Whitneys Seite lange keinen Boyfriend, sondern immer nur ihre Freundin Robin Crawford sah, kursierte bald das Gerücht, dass zwischen beiden mehr als nur eine Jugendfreundschaft bestand. In Interviews nach Whitney Houstons Tod bestätigte Crawford, dass beide eine intime Beziehung verbunden habe. Dass Whitney als junge, farbige Frau nicht heterosexuell sei, das war in der Anfangszeit ihrer Karriere ein Karrierekiller. Also bedrängten die Familie und der Plattenboss ihren Jungstar, diese Beziehung aufzugeben, jedenfalls unbedingt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Whitney Houston schien darüber unglücklich zu sein. Der immense Erfolg ihres Debütalbums konnte sie aber zunächst dafür entschädigen. Veröffentlicht wurde ihr Debütalbum, das schlicht ihren Namen trug, im Februar 1985 und stieg bald zum erfolgreichsten Debütalbum einer Sängerin in der Popgeschichte auf, verkaufte über 22 Millionen Exemplare und enthielt 6 Hitsingles. Darunter die Nummer 1 Songs Saving All My Love For You, How Will I Know und Greatest Love Of All. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Because of greatest love. Ihre Stimme war so großartig, ihr Talent so groß, ihr Erfolg und ihre Zukunft noch größer, weshalb ihr Umfeld, ihre Produzenten, ihre Plattenfirma es drunter nicht machen wollten. Es musste mindestens the greatest love of all sein. War doch alles um sie herum nur great. Nein, the greatest of all. Dann kam der erste Dämpfer, ein kleiner zwar, aber immerhin. Sie solle an einem geistigen Diebstahl beteiligt sein, lautete der Vorwurf, was sie da mit größtem Erfolg und mit größtem Applaus sang. Das war teilweise abgekupfert.
I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.
Die Ähnlichkeit beider Melodien war mehr als auffällig, auch weil The Greatest Love of All in der gleichen Tonart stand wie If You Could Read My Mind, dem großen und berühmten Song von Gordon Lightfoot, der deshalb gegen die Verletzung seines Copyrights vorging. Dennoch ließ Gordon Lightfoot seine Plagiatsklage wieder fallen und erklärte, er habe das Gefühl, dass die Klage sich negativ auf die Sängerin Whitney Houston auswirken würde, was er nicht beabsichtigt habe, weil seine Klage sich gegen den Songkomponisten gerichtet habe und nicht gegen die Sängerin. Whitney litt tatsächlich unter dem Vorwurf, dieser Song, den sie sich mit ihrem Gefühlsausdruck und ihrer Vokalkunst so ganz zu eigen gemacht hatte, dieser Song, für den sie gefeiert wurde und mit dem sie viel Geld verdiente, war tatsächlich Diebesgut. Sie war verunsichert, gekränkt und befürchtete, dass an ihr etwas hängen bleiben könnte, wofür sie doch nicht die Schuld trug. Es blieb aber nichts an ihr hängen. Sehr viel mehr traf sie die Entdeckung, dass ihr eigener Vater, der ihre Geschäfte führte und dem sie blind vertraute, das von ihr verdiente Geld in erheblichem Umfang veruntreut hatte. Das sollte aber erst später in aller Härte und in allem Ausmaß zum Vorschein kommen und ein weiterer Grund werden für ihre Flucht in die Drogenabhängigkeit. Noch fügte sich Whitney in die Entscheidung der Familie, die sie einerseits umsorgte, die andererseits aber zunehmend parasitär wurde, weil sie immer mehr von Whitneys Erfolg finanziell abhängig wurde, weil nun alle Eltern und Geschwister auf großem Fuß lebten. Die Erfolge rissen in der Frühphase ihrer Karriere nicht ab. Ihr zweites Album Whitney von 1987 schloss sich nahtlos an den Erfolg des Debütalbums an. 4 Single-Hits wurden ausgekoppelt, darunter der Mega-Hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me und als scheinbarer Beleg für ein intaktes Familienleben das Duett von Whitney mit ihrer Mutter Sissy Houston, I Know Him So Well, ursprünglich geschrieben von den beiden ABBA-Komponisten Benny und Björn für das Musical Chess von Whitney. Mutter und Tochter einträglich gesanglich vereint, diese Harmonie bestand in der Realität nur bedingt. Das zweite Album Whitney erreichte weltweit fast überall Platz 1 und verkaufte 28 Millionen Exemplare. Doch dieses Jahr 1987, mit dem Superverkaufserfolg ihres zweiten Albums, brachte für sie auch eine schwere Kränkung. Bei der Verleihung der Soul Train Awards, bei der sie Preise erhielt, wurde sie von einem Großteil des schwarzen Publikums ausgebuht. Man warf ihr Verrat an der schwarzen Community vor. Aus kommerziellen Gründen sei sie zu weiß geworden, zu anbiedernd an den weißen Mainstream, was die damals erst 23-jährige Sängerin verunsicherte und verletzte. Aber ihr Karrierezenit in der amerikanischen Gesellschaft und weißen Popkultur war noch längst nicht erreicht. Ihr Auftritt 1991 während des Super Bowl galt als ein Schlüsselmoment in ihrer Karriere. Die USA befanden sich in dieser Zeit mitten im Zweiten Golfkrieg und Whitney Houston sang mit ihrer Prachtstimme die US-amerikanische Hymne Star Spangled Banner. Zeit Online schrieb im Jahre 2009, Zitat: Ihre Stimme wurde zum Nationalheiligtum der Reagan-Bush-Ära. Höhepunkt der Vereinnahmung war ihr Auftritt beim Super Bowl 1991, als sie im Sportanzug die Nationalhymne sang. Die Szene beim Super Bowl 1991, als Whitney Houston die US-Nationalhymne souverän schmetterte, ist im Spielfilm Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody, der von ihren Erben kontrolliert wurde, besonders heroisch herausgestellt. Dass Whitney Houston damals aber gar nicht live sang, sondern ihre Lippen nur synchron zur Einspielung bewegte, davon ist im Film natürlich nicht die Rede, was nicht die einzige Illusion ist, die der Film in Szene setzt. Was jetzt kommt, ist auch im Spielfilm natürlich Thema, aber nicht so, wie es wirklich war. Alle in ihrem Umfeld, ihre Familie, ihre Plattenfirma, alle atmeten auf, als sich Whitney in den R&B-Sänger und Rapper Bobby Brown verliebte, ihn 1992 heiratete und mit ihm eine Tochter bekam. Doch diese Verbindung stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Beobachter sprachen von einer toxischen Beziehung. Bobby Brown war drogenabhängig und als Macho im höchsten Maße neidisch und eifersüchtig auf seine Frau, die so viel erfolgreicher war als er. Und er hasste es, wenn man ihn ironisch als Mr. Houston ansprach. Mrs. Houston versuchte, sich kleiner zu machen, als sie war, um ihren Mann nicht zu frustrieren. Sie passte sich ihm in vielerlei Hinsicht an und wurde irgendwie in seine Drogensucht hineingezogen und konsumierte mit ihm gemeinsam offenbar zu viel und zu häufig. Beide seien oft tagelang zugedröhnt gewesen, sagte später ihre Freundin Crawford. Ihm, Bobby Brown, alleine die Schuld an ihrer Drogenabhängigkeit zu geben, das sei aber nicht zutreffend, erklärte ein amerikanischer Psychologe, der sich mit Whitney Houstons tragisch verlaufender Karriere beschäftigt hatte. Er meinte, sie habe vermutlich eine dependente Persönlichkeitsstruktur gehabt, neigte also zu Abhängigkeiten und habe in den Drogen auch eine Fluchtmöglichkeit vor dem wachsenden Erfolgsdruck gesucht. Die psychische Abhängigkeit von ihrem Mann Bobby Brown hatte sicher einen großen Anteil am häuslichen Drogenmissbrauch und als noch häusliche Gewalt dazu kam und die Familie Houston Bedenken haben musste, dass ihre Ernährerin Whitney nun ernsthaft Schaden nehmen könnte, drängte die Familie auf Trennung. 2007 wurde Whitney von Bobby Brown geschieden und sie unternahm eine erneute Entziehungskur. Alles schien gut zu verlaufen, man feilte am Comeback, das mit ihrem sechsten Album I Look To You von 2009 kommen sollte. Die Strategie war, alle Probleme sind überwunden, man gibt teilweise zu, dass es Probleme in geringem Maße gab, aber alles Negative ist nun Vergangenheit und einem Neustart steht nichts mehr im Wege. Im September 2009 gab Whitney Houston der US-amerikanischen Talkmasterin Oprah Winfrey ein mehrstündiges Interview, in dem sie ausführlich über ihre überwundene Drogensucht und ihre geschiedene Ehe sprach. Doch leider war die Sucht tatsächlich nicht überwunden, fast im Gegenteil. Das Album I Look To You erreichte zwar in einigen Ländern Platz 1, wurde aber von den meisten Kritikern allenfalls als mittelmäßig bezeichnet. Vor allem ihre Stimme wurde kritisiert, sie habe Höhen verloren, sei angeknackst, der Drogenkonsum habe hörbare Spuren hinterlassen und so weiter. I Look To You hieß, man schaute auf sie, so kritisch wie nie zuvor.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Strength is gone. In you I can be strong. I look to you. I look to you. Hey. And when melodies are gone, and you I hear a song.
Im Dezember 2009 begann ihre erste Welttournee nach 10 Jahren Pause und entwickelte sich zu einem Desaster. In einem Konzertbericht schrieb ein Rezensent, Zitat, ihr Konzert im australischen Brisbane geriet zum PR-Fiasko. Die 46-jährige Soul-Diva wanderte erschöpft und orientierungslos über die Bühne, musste schon nach 2 Liedern unterbrechen, verhustete die nächsten, vergaß immer mal wieder den Text und überließ schließlich für 20 Minuten die Bühne ihrem mäßig begabten Bruder Gary Houston. Zitat Ende. In Berlin versagte ihre Stimme mehrfach und so weiter. Im Netz kursiert ein Video, bei dem man Whitney Houston sieht, wie sie auf offener Bühne lange, sehr lange, mit dem Rücken zum Publikum dasteht und offensichtlich eine Kokainleine durch die Nase zieht. Und was man anschließend von ihr gesanglich hört, ist erschütternd. Warum hatte ihre Familie sie nicht vor diesem Desaster geschützt, wodurch jeder hören konnte, dass sie stimmlich am Ende war? Warum? Weil die Tour rund $31 Millionen einbrachte. Ende der Durchsage. Und Ende dieses Kramladens mit Volker Rebell zur tragischen Geschichte von Whitney Houston. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausschnitt aus einem hervorragenden Auftritt von Whitney Houston von den American Music Awards des Jahres 1994.
Someday I know he's coming back to call.